Crime Time. Heute mit Der Fingerabdruck von Werner Alexander. Michael hielt die Hand seiner Partnerin Jo sanft in der seinen. Mehr als 2 Monate lag die Kommissarin nun schon im Koma, nachdem sie von einer Sprengfalle in den Vienna Twin Towers schwer verletzt worden war.
Erinnerst du dich an unseren ersten großen gemeinsamen Fall?
Der Kommissar rückte mit seinem Stuhl etwas näher und blickte voller Sorge in das geschlossene Antlitz seiner Kollegin.
Befindet sich noch der exorbitante Gemäldemord in deinen Gedanken? Auch dieser Fall konnte durch einen Fingerabdruck abgeschlossen werden. Ich sehe es noch vor mir, als wäre es erst gestern gewesen.
Michael Henning nahm die Finger Joes fester in seine Hände und schloss die Lider. Sein Herz war schwer. Er fürchtete sehr um seine Teamplayerin.
Der Morgen an jenem Tag erwachte unter strömendem Regen. Ich hatte eine Woche zuvor meinen ehemaligen Partner Kommissar Frederik Ems nach England begleitet. Du weißt doch noch.
Michael lächelte sanft.
Fred war von Scotland Yard angefordert worden, da die berüchtigte Chat Rouge in London gesichtet worden war.
Der Kommissar legte einen Moment der Andacht ein und setzte schließlich fort.
Direktor Trauer hatte mir ein Angebot offeriert, über welches ich sehr genau nachzudenken hatte. Ich wusste aber auch, dass es eine echte Chance für mich war, und so kehrte ich schon bald wieder nach Wien zurück und von dieser Stunde an waren wir Partner gewesen.
Der Kriminalist erhob sich, schritt ein paar Mal in dem Krankenzimmer auf und ab und trat danach an das geschlossene Fenster. Henning hob die Jalousie mit dem rechten Zeigefinger etwas an und schaute in die dunkle Nacht.
Der Alarm kam um 9 Uhr morgens. Nach Meldung des Journaldienstes fand sich in einer Villa in Döbling ein Mann vor, der keinen einzigen Knochen mehr heil hatte. Der Leichnam wurde von der Haushälterin gefunden. Sie war es auch gewesen, welche die zuständige Wache informiert hatte. Frau Biller ging zu dieser Zeit von einem tragischen Unfall aus.
Der Beamte ließ sich nun erneut auf seinen Sessel nieder.
»Du warst als Erste am Tatort«,
erinnerte sich Michael weiter.
»Ich traf 10 Minuten später ein. Der Gerichtsmediziner hatte seine Untersuchung bereits abgeschlossen und auch der Polizeifotograf schon seine Bilder geschossen.«
»Guten Morgen, Michael.« Joe erhob sich und reichte ihrem Partner die Hand. »Bist du fit für unseren ersten Fall?« Lächelnd kam diese Frage mir wie eine Feststellung über die Lippen Kommissarin Römers.
»Aber hallo«,
entgegnete Henning locker.
»Darauf kannst du wetten, und?«
Damit zeigte der Kommissar auf den Verstorbenen.
»Was haben wir hier genau?«
»Tod durch Gewaltanwendung oder Unfall«, antwortete Joe kurz. »Der Tote hieß Leonhard Burger. Unser Pathologe gab an, dass der Mann wahrscheinlich mit der Osteogenesis imperfecta gelebt hatte.«
»Mit der Glasknochenkrankheit.«
Der Kommissar streifte sich seine Handschuhe über und kniete sich neben der Leiche hin.
»Nach der Position des Körpers ausgehend denke ich, dass Burger kopfüber die Treppe hinuntergestürzt ist. Fragt sich nur noch,
ob er durch Unachtsamkeit zu Schaden gekommen ist oder ob jemand nachgeholfen hat.« Vollendete Josephine Römer Michael Hennings Satz. »Wir sollten uns zuerst mit der Haushälterin unterhalten. Immerhin hat sie den Toten als Erste gefunden. Sie sprach am Telefon von einem Unfall. Aufgebrochen scheint nichts zu sein.«
Henning nickte. Er winkte den Prosekturdienern und diese betteten den Leichnam auf eine Trage. »Den Befund bitte schnellstens erstellen.«
Danach wandte sich der Kommissar an die Spurenleute.
»Wenn ihr alle verwertbaren Hinweise gesichert habt, könnt ihr abrücken. Joe und ich übernehmen nun die Ermittlungen.«
Die Hausdame hatte sich in der Küche ein großes Glas Cognac gegönnt und die bereits in die Jahre gekommene Dame hielt sich, als die Beamten zu ihr traten, noch immer an dem bereits leeren Glas fest. »Ist mit Ihnen alles in Ordnung?« Sanft sprach Römer auf die Frau ein. »Benötigen Sie einen Arzt?« Die Wirtschafterin hob den Blick und man konnte in ihren Augen lesen, wie schockiert sie war.
»Vielen Dank«,
kam es sehr zaghaft aus dem Mund der Haushaltshilfe.
»Es geht schon, Frau Kommissarin, ich war nur etwas fertig. nachdem sich der erste Trubel um meinen dahingegangenen Arbeitgeber gelegt hatte.
»Lassen Sie sich ruhig Zeit.« Joe blieb weiterhin sanft. »Beginnen wir es langsam und sagen Sie uns erst einmal Ihren Namen. In Ordnung?« Die ältliche Dame nickte still, begann nervös an ihren Fingern herumzureiben und ihr Antlitz war gegen den Boden gerichtet.
»Mein Name ist Henriette Braun«,
sprach die Haushälterin schließlich mit leicht zitternder Stimme.
»Ich arbeite bereits seit über 50 Jahren im Hause Burger. Heute Vormittag habe ich gegen 9 Uhr das Haus verlassen. Herr Burger befand sich zu dieser Zeit in seinem Büro.« »Herr Burger ist ein Frühaufsteher. Er ist jeden Tag, ob Montag bis Freitag oder auch Wochenende«,
berichtete langsam Frau Braun weiter,
»immer ab 6 Uhr morgens wach.«
Unser Pathologe sprach davon, dass Herr Burger an der Osteogenesis imperfecta leiden würde. Können Sie das bestätigen? Henriette nickte.
»Ja, das ist korrekt. Herr Burger musste sich Zeit seines Lebens mit der Glasknochenkrankheit herumschlagen. Ein Drittel seiner Jahre verbrachte der arme Mann im Krankenhaus. Der letzte Vorfall liegt weniger als 6 Monate zurück.«
Michael Henning störte die eingehende Unterhaltung zwischen seiner Kollegin und der Hausangestellten nicht. Er horchte aufmerksam zu, hielt sich aber bedächtig im Hintergrund. »Wie würden Sie als Vertraute die Mobilität Herrn Burgers einstufen?« Frau Braun schniefte. Sie hatte Tränen in den Augen. Es dauerte einige Zeit, bis sie diese Frage beantworten konnte.
»Herr Burger wusste, dass er sehr vorsichtig sein musste. Die Stiegen nahm er niemals, wie Sie bestimmt schon gesehen haben, befinden sich an allen Aufgängen sogenannte Treppenschrägaufzüge. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er versucht hat, den Lift zum Salon zu besteigen und dabei gestürzt ist. Er war ganz allein in seiner Todesangst und hauchte auch alleine seinen letzten Atemzug aus.«
In der Stimme von Frau Braun konnte man deutlich die Reue und vor allem den Schmerz über den Verlust des Arbeitgebers heraushören. »Sie müssen sich nichts vorwerfen«, beruhigte Joe die ältliche Dame. »Sie trifft absolut keine Schuld und Herr Burger durfte auch keine Schmerzen empfunden haben. Er muss auf der Stelle tot gewesen sein.«
»Aber leider lindert Ihre Beteuerung meinen Verlust nicht.«
Darauf sagte die Kriminalistin nichts. Sie wusste, dass die Wirtschafterin recht hatte. Vorsichtig wechselte die Beamtin das Thema und ersuchte um eine Führung durch die Villa. »Es wäre dabei gut, wenn Sie uns begleiten würden. Ich denke mal, dass Sie auf einen Blick erkennen werden, ob etwas fehlt oder nicht.« Henriette nickte schweigend. Sie erhob sich langsam und schritt den Kommissaren voraus.
»Hier im Erdgeschoss befinden sich die Küche, ein separates Badezimmer, das Arbeitszimmer und die Gesellschaftsstube. Diese ist unterteilt in den Wohnbereich und der umfangreichen Bibliothek des Hausherrn.«
Die Villa Burger war geschmackvoll, im alten Stil eingerichtet, und an den Wänden hingen wunderschöne Gemälde von bekannten Künstlern in prunkvollen Rahmen. Henning blieb an so einem Kunstwerk stehen und betrachtete es genau.
»Ist das ein echter Claude Monet?« »Oh ja, Herr Kommissar«, bestätigte Frau Braun. »Herr Burger pflegte nur Originale zu erwerben. Den Franzosen ersteigerte mein Arbeitgeber vor 10 Jahren. Es handelt sich um ein Bild der Seerosen aus seiner umfangreichen Serie.«
»Und woher wissen Sie, dass es ausschließlich Originale sind?« Die Hausangestellte schaute Josephine Römer von der Seite aus an und meinte,
»Herr Burger kaufte jedes Bild bei Auktionen oder bei namhaften Galerien. Ein jedes Gemälde wurde auf Herz und Nieren geprüft und versichert. Also wenn Sie mich fragen, wer würde das tun, wenn es Fälschungen sind, alleine schon die Versicherung geht da doch auf absolut Nummer sicher.«
Gegen diese Logik konnten die Beamten nichts erwidern und die Haushaltshilfe führte die Kriminalisten nun in den Stock.
»Hier befinden sich ein Schlafzimmer, ein weiteres Badezimmer und 2 Gästezimmer. Doch diese stehen im Grunde immer leer. Hin und wieder übernachtet Herrn Burgers Neffe hier, aber nicht sehr oft.«
»Wann war es das letzte Mal?« fragte Joe.
»Letzte Weihnachten«,
kam die rasche Antwort.
Herr Schuster ist um die 40 und ein angesagter Börsenbroker. Er ist der Sohn von Herrn Burgers Schwester, aber sie starb schon in jungen Jahren. Karl Maria war da erst 5. Herr Burger wurde zu seinem Vormund und es gab im Grunde nie richtigen Streit zwischen den beiden, keinen, der nicht durch eine innige Aussprache geregelt werden konnte.
Auch im oberen Stock gab es einige Künstler, darunter einen Rembrandt und ein Gemälde aus der Serie Blaue Pferde des deutschen Malers Franz Marc.
»Womit verdiente Herr Burger sein Geld?«
Diese Frage kam von Michael Henning.
»Leonhard Burger nennt«, Frau Braun stockte, »oder besser nannte, 4 Zinshäuser sein eigen, in jedem befinden sich 6 Parteien. In seinen frühen Jahren erlernte er das Bankerhandwerk und schloss seine berufliche Laufbahn ebenfalls als Broker ab. Herr Burger war sehr stolz darauf, dass sein Neffe ihm nacheiferte und in seine Schuhstapfen stieg.«
»Es wäre für uns hilfreich, wenn Sie eventuell eine Liste der Künstler und deren Gemälde für uns erstellen könnten. Wir werden als nächstes Herrn Schuster aufsuchen und ihm die Trauerbotschaft überbringen. Sie halten bitte diesbezüglich Stille.«
Karl Maria Schuster wohnte im 22. Wiener Gemeindebezirk in einer übergroßen Eigentumswohnung. Der Mann, welcher die Tür im 2. Stock öffnete, war hochgewachsen, rank und schlank, und seine Schläfen zierten bereits graue Haare. Schuster nahm die Nachricht vom Tod seines Onkels mit Bestürzung auf.
»Wie konnte das passieren?« »Wir gehen nach ersten Ermittlungen von einem Unfall aus. Wussten Sie, dass Herr Burger an der Glasknochenkrankheit litt?«
Karl Maria nickte.
»Ja, das war mir, seitdem ich denken konnte, bekannt. Mein Onkel machte daraus keinen Hehl. Er sagte immer, dass diese Krankheit zu ihm gehören würde, wie seine Leidenschaft für die großen Künstler.«
Herr Schuster führte die Kommissare auch durch seine Wohnung und zeigte ihnen bereitwillig sein Domizil.
»Schauen Sie sich nur um«,
erlaubte er großzügig.
»Ich habe nichts zu verbergen.« »Wann haben Sie Ihren Onkel das letzte Mal aufgesucht?«
»Das dürfte nun etwa 2 Monate her sein.«
Karl Maria schenkte sich an der hauseigenen Bar einen Brandy ein und bot auch den Beamten ein Glas an. Doch diese lehnten dankend ab.
»Zuvor war ich öfter bei ihm im Krankenhaus, als er seinen letzten Bruch hatte. Genauer, das rechte Bein war 3-mal geborsten, und am heiligen Abend verbrachte ich die Nächte vom 24. auf den 26. Dezember in seiner Villa.«
»Teilen Sie die Vorliebe Ihres Onkels für Gemälde?« Joe Rümer schaute den Neffen fragend an. Henning blickte sich derweilen im Arbeitszimmer interessiert um. Die Wände waren bestückt von Diplomen und Auszeichnungen. Auch einige Zeitungsartikel beschäftigten sich mit dem aktiven Börsenbroker, und jene Ansammlung ließ erkennen, dass Karl Maria Schuster in seiner Tätigkeit wohl ein goldenes Händchen zu haben schien. Auf dem Schreibtisch des Börsenkaufmanns lag neben einem Filofax auch eine übergroße Plastiktüte. Ansonsten befand sich nur ein Laptop auf der blank geputzten Glasplatte des Tisches. Der Kommissar öffnete rasch die Verpackung und schaute interessiert hinein. Es schien eine größere Leinwand darin verstaut zu sein, und der Kriminalist zog das Bild ein Stück heraus.
»Unheimlich«, ließ der Detektiv verlauten. »Ich würde mir so etwas Abscheuliches absolut nicht an die Wand hängen.«
Er selber war kein angesagter Kunstliebhaber. Er verstand es nicht, einen Dürer von einem Van Gogh zu unterscheiden. Michael Henning schaute sich genau um. Im Arbeitsraum selber gab es keine Gemälde. Auch in den übrigen Zimmern hatte der Ermittler keine erblickt. Unförmige Plastiken, anders konnte der Polizist jene Statuen nicht beschreiben, welche in der Wohnung als Kunstwerke standen.
»Was wohl dieses Bild darstellen soll? Das pure Entsetzen oder der Schrecken an sich?«
Ein Vermerkaufkleber fiel dem Ermittler rechts oben auf. Es war ein Versicherungssiegel. Langsam, während er sich über die Grundidee Gedanken machte, schob der Kommissar das Bild in seine Tüte zurück und ließ den Gegenstand vor Ort liegen. Er besann sich darauf, dass er in der Villa Herrn Burgers ein vergleichbares Werk im Schlafzimmer des Hausherrn gesehen hatte.
»Ich bin mehr der abstrakte Skulpturentyp«,
hörte der Kriminalist Schuster sagen, als er aus dem Arbeitszimmer zurückkehrte.
Wie Sie ja selber sehen können, sammle ich mehr diese Art von Kunst.
Als die Beamten in ihr Büro zurückgekehrt waren, erwarteten sie auf ihren Schreibtischen bereits mehrere Berichte. Der pathologische Befund lag vor, ebenso die Dokumentation der Spurensicherung und auch die Tatortfotos waren zugegen. Die Gerichtsmedizin konnte nicht eindeutig sagen, ob es ein Unfall oder ein Tötungsdelikt war, Michael. Beides steht in Betracht des Möglichen, nichts kann ausgeschlossen werden und bei keinem der Optionen liegt ein direkter Beweis vor.
Auch die Spurenexperten konnten keinen Anhaltspunkt für einen Einbruch feststellen,
entgegnete Henning trocken.
Die Fenster waren gut verschlossen, die Tür mehrmals verriegelt und die Alarmanlage intakt.
Wie es den Anschein hat, war es wirklich ein Unfall. Auch die Aussagen von Frau Braun und Herrn Schuster stimmten überein. Wir sollten morgen Direktor Trauer informieren und weitere Instruktionen einholen. Kommissar Henning lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Er schloss die Augen und überdachte das Gesehene und auch Gehörte des heutigen Tages. »Es ist schon spät«, hörte der Kriminalist seine Partnerin sagen. »Lass uns für heute Schluss machen und morgen weitersehen. Es muss ja nicht immer Mord sein. Wir sollten dankbar sein, dass manche Fälle so reibungslos abgeschlossen werden können.« Die Kommissare richteten sich zum Gehen und verließen wortlos das Büro. Sie waren gerade mal 5 Minuten weg, als eines der Telefone läutete. Ihr erster Gang am folgenden Tag führte die Beamten Römer und Henning in das Büro von Hans Trauer. Dieser vernahm besonnen die Berichte seiner Ermittler und nachdem der Report beendet war, sprach der Direktor vorsichtig.
»Es ist schwer, hier eine definitive Entscheidung zu treffen.«
Trauer erhob sich und trat an sein Bürofenster.
»In einem solchen Haus, welches von Gemälden von oben bis unten nur so bestückt ist, geht man in einer solchen Situation sehr rasch von einem Gewaltverbrechen aus.«
Der Dezernatsvorstand schob den Vorhang etwas beiseite und blickte auf die Straße hinaus. Der Regen, welcher Wien seit einigen Tagen beehrt hatte, war abgeklungen und langsam schien die düstere Wolkendecke aufzuklären.
»Aber«, fügte Hans Trauer mit Bedacht hinzu, »wir sollten uns auf die Fakten fokussieren. Da es zur gegebenen Stunde keine Verdachtsmomente gibt, entscheide ich, dass wir diesen Fall vorerst zu den Akten legen.«
In diesem Moment klopfte es kraftvoll an die Tür und der Chef bat den Wartenden hereinzukommen. Als sich der Eingang öffnete, trat Frau Henriette Braun, die Wirtschafterin des verstorbenen Herrn Leonhard Burger, ein. Sie schritt energisch an den Schreibtisch des Direktors heran und begann sofort, ihrer Meinung Stärke zu geben.
»Ich möchte mit Ausdruck erklären, dass der Tod meines Arbeitgebers wahrscheinlich kein Unfall gewesen sein kann.«
Josephine Römer blickte zunächst verwundert auf die ältliche Dame, in Folge auf ihren Kollegen Michael Henning, der ebenso fassungslos auf die Haushaltshilfe starrte, und danach wanderte ihr Blick auf den Dezernatsleiter. »Gestern haben Sie noch ganz anders gesprochen, gute Frau. Wie kommt es zu diesem Sinneswandel?«
»Ich habe noch gestern Abend versucht, Sie telefonisch im Büro zu erreichen. Allerdings wurde ich schließlich nur mit dem Journaldienst verbunden. Man sagte mir, dass Sie heute einen Termin mit Direktor Trauer hätten, und so bin ich einfach persönlich hierher gekommen.«
Und nach einer geringen Pause platzte Frau Braun heraus.
»Ich glaube, dass ein Kunstwerk aus der Sammlung meines Chefs gestohlen, kopiert oder anders verändert worden ist.«
Abermals ging der Blickkontakt der Beamten konsterniert durch die Runde.
»Woraus schließen Sie das?«
Henriette Braun schaute Kommissar Henning leicht spöttisch an.
»Ich habe für Sie die Bestandsliste aller Künstler und dazugehörigen Gemälde erstellt«,
begann die Haushälterin zu erklären.
»Ich habe meine Auflistung im Erdgeschoss begonnen und mich systematisch ins Obergeschoss vorgearbeitet. Das Inventar sämtlicher Werke war wie immer an seinem ordnungsgemäßen Platz, mit einer einzigen Ausnahme.«
»Es fehlte also an einem Standort ein Bild?«
Wiederum blickte die ältliche Frau auf den Kommissar.
»Fehlen nicht direkt«,
entgegnete sie etwas zynisch.
»Im Schlafgemach des Herrn befand sich seit 3 Monaten ein Neuzugang. Herr Burger erwarb jenes Kunststück aus dem Auktionshaus Sotheby's.
Soweit ich es korrekt verstanden habe, veräußerte ein norwegischer Sammler dieses spezielle Bild. Herr Burger bezahlte dafür weit über 80 Millionen Dollar.
Da legst dich nieder, entfuhr es Henning.
Ist etwas mehr als nur Kleingeld, musste auch Römer anerkennen. Aber wie kommen Sie darauf, dass er vertauscht, gefälscht oder anders verändert worden ist, wie Sie sagten?
Alle Bilder, welche Herr Burger ersteigerte oder eingekauft hat, wurden von der Versicherung geprüft und speziell an die Wände verankert. Man konnte den Rahmen zwar etwas bewegen und ein Außenstehender konnte nicht erkennen, welche Sicherheitsmaßnahme hier installiert worden ist, aber sie war da und es war unmöglich, ohne direkte Gewaltanwendung auch nur eines dieser unbezahlbaren Wertobjekte kurzerhand von der Wand zu nehmen.
Und ich nehme nun an, dass es sich bei dem besagten Werk anders verhält.
So ist es, Frau Kommissarin.
Die Wirtschafterin schien von ihren Gefühlen übermannt zu werden.
Das ist ganz eindeutig.
Nervös suchte sie in ihrer Handtasche und zog schließlich ein Taschentuch heraus.
Das Bild aus dem Schlafzimmer wurde ausgewechselt. Darüber kann es gar keinen Zweifel geben. Wie Sie sehen können,
Frau Braun ließ die Kriminalisten ihre Aussage in Augenschein nehmen.
Habe ich nicht übertrieben. Ein Stück des Originalrahmens befindet sich noch immer in die Wand verankert. Und die Einfassung des hängenden Gemäldes ist unbeschädigt. Es kann also nicht vermutet werden, dass das Werk nur aus seiner Sicherung gerissen worden ist, wodurch auch immer.
Die Kommissare Römer und Henning traten vorsichtig näher. Sie hatten ihre Handschuhe an und untersuchten sorgfältig die Ausführung der Mamsell. Es war derselbe Tag, nur wenige Stunden später. Direktor Trauer hatte die Kommissare angewiesen, Brauns Bericht zu überprüfen und bei Bestätigung dementsprechend zu handeln.
Wenn es stimmt, dass eines der Gemälde ersetzt worden ist, so kann es auch in Betracht des Möglichen liegen, dass Herr Burger einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.
Also das ist wirklich eindeutig. Joe Römer verglich die Holzgestaltungen mittels ihres Vergrößerungsglases. Nicht einmal die Rahmenstrukturen sind ident, und man kann anhand der Bruchstelle erkennen, dass die Beschädigung noch nicht lange her ist.
Ich habe mir erlaubt, die Versicherung zu informieren. Es wird noch heute jemand vorbeikommen, um den Diebstahl zu dokumentieren.
Die Kriminalistin nickte der Haushaltshilfe zu. Henning hatte zunächst auch den beweglichen Verankerungsschlitten kontrolliert. Danach war sein Blick auf das Kunstwerk gefallen und seither konzentrierte sich der Kommissar auf die Malerei. »Ist alles in Ordnung, Michael?« fragte Römer. »Was denkst du, wenn es um die doch etwas abschreckende Darstellung geht, so denke ich auch, dass es viel interessantere Themen geben könnte als Tod und Angst. Doch Kunst ist Kunst und Edvard Munch schuf mit dieser Serie, die den Namen Der Fries des Lebens trägt, eines der berühmtesten Werke neben Da Vincis Mona Lisa und Van Goghs Sonnenblumen.
Das alleine ist es nicht,
entgegnete der Kriminalist nachdenklich.
Ich frage mich nur, warum Herr Schuster ein vergleichbares Werk in seinem Büro hatte, wenn er doch, wie er zu dir selber sagte, eher der abstrakte Skulpturensammler wäre.
Er hatte einen Schrei in seinem Arbeitszimmer herumliegen.
Frau Braun schien fassungslos.
Wie kommt Karl Maria zu dem? Er hat absolut nichts mit der Malerei zu tun, das hat er mehr als einmal zum Ausdruck gegeben.
Vielleicht ein Zufall.
Henning knurrte erbost.
Aber ich glaube nicht an Zufälle. Dennoch wird es schwer werden, es dem Mann nachzuweisen, falls er wirklich schuldig ist.
Am späten Nachmittag erschien der Vertreter der Versicherung, und dieser brachte zugleich einen Kunstexperten mit. Es dauerte nicht lange, und der Gutachter konnte das Zeugnis Henriette Brauns bestätigen. Der Schrei, welcher gegenwärtig im Schlafgemach des Verstorbenen hing, war ohne Zweifel eine Fälschung.
»Sehr gut gemacht«, ließ der Fachmann verlauten. »Das muss einem der Neid lassen. Einer oberflächlichen Prüfung würde diese Nachbildung standhalten. Aber dennoch bleibt es eine Kopie. Dieses Gemälde ist nicht das Werk, welches von Herrn Leonhard Schuster aus dem Auktionshaus Sotheby's ersteigert worden ist.«
Danach kehrten die Beamten in das Büro zurück und Römer versuchte, einen Ablauf der Geschehnisse zu erstellen. Also nehmen wir an, Karl Maria Schuster wechselte den Schrei aus. Frage Nummer 1. Warum und wie?
Das Warum kann viele Optionen haben. Neid, Habgier oder einfach nur aus der Not heraus. Wir sollten Schusters Leben ein klein wenig durchleuchten.
Korrekt, Michael. Die Kommissarin hakte kurzerhand das Warum ab. Also das Motiv wird sich bei Zeiten offenbaren, das Wie ist nun interessanter.
Er müsste Zugang zu einem Schlüssel haben, doch laut Frau Braun gab es nur 2 Schlüssel, jenen, welche die Wirtschafterin hat und den des Eigentümers selber. Dennoch kann nicht von der Hand gewiesen werden, dass Schuster die Möglichkeit hatte, einen dieser Schlüssel zu reproduzieren.
Und wie wollen wir das nachweisen?
Genau hier liegt der Hase im Pfeffer, Joe. Das wird nicht leicht werden. Wenn er es war, so hat er es sehr schlau organisiert. Außer dass der Schrei konkret eine Fälschung ist, kann alles andere bislang nur als Hypothese gehandelt werden.
Die Tür von Kommissarin Römers Krankenzimmer öffnete sich und eine Stationsschwester steckte den Kopf herein. Michael Henning war in seinem Stuhl zusammengesunken und schlief. Leise trat die Fliegerin ein und kontrollierte achtsam die aktuelle Diagnose der Kriminalistin.
»Aber wir werden Licht ins Dunkel bringen.«
Leicht verwirrt schreckte der Kommissar aus seinem Schlaf auf und blickte sich zunächst desorientiert um.
»Was ist passiert?«
»Sie sind eingeschlafen«, erklärte die Schwester freundlich. »Ich bin seither schon das 2. Mal hier.«
»Wie lange?«
hinterfragte Henning kurz. »Auf jeden Fall für mindestens 90 Minuten«, antwortete die Diakonisse abermals gefällig. »Es ist jetzt schon weit nach Mitternacht. Sie sollten nach Hause gehen und versuchen, einen ordentlichen Zipfelschlaf zu erwischen. Hier können Sie ja doch nichts weiter tun.« Doch der Kommissar dachte nicht daran. Er wollte vor Ort bleiben und gab dies auch unmissverständlich zum Ausdruck.
»Tut mir leid«, sagte er, »aber ich bleibe. Wie geht es ihr?«
»Unverändert, Herr Kommissar.« Die Pflegerin lächelte. »Wenn Sie etwas wünschen, dann läuten Sie einfach. Es ist immer jemand zugegen.« Damit verließ die Stationsschwester wieder das Zimmer und der Detektiv war erneut mit seiner Kollegin alleine.
»Also, wo waren wir?«
überlegte der Polizist und schloss dabei für Sekunden die Augen.
»Wir haben erkannt«,
sinnierte Henning sich erinnernd,
»dass uns bislang jeder Beweis fehlte. Alles, was wir hatten, waren Vermutungen und Theorien.«
»Schuster steht vor dem Bankrott.« Joe Römer schloss die Akte, welche über den Neffen Leonhard Burgers vorhanden war. »Nach außen hin kann der Broker noch die Fassade wahren. Allerdings einer Bonitätsprüfung würde die finanzielle Lage Schusters nicht positiv standhalten.«
»Ist der Grund für seine monetäre Misere bekannt?«
»Wie die Dinge liegen, ist Karl Maria ein begeisterter Casino-Besucher. Alleine vor dem Euro blieben in dem Casino Austrias gut 60 Millionen Schilling bei direkten Besuchen. Seit dem Euro verspähte Schuster weitere 20 Millionen Euro vor Orts- oder über Online-Casinos. Das summiert sich. Obgleich der Banker gut oder sogar bestens verdiente, wuchsen in den letzten 5 Jahren seine Ausgaben stetig an, und es verging kein Jahr mehr, an dem er nicht rote Zahlen schrieb.«
»Mit einem Wort«, ergänzte Henning trocken, »wenn er den Schrei für etwa 80 Millionen Dollar verkaufen könnte, wären seine wirtschaftlichen Probleme Geschichte.«
»So sieht es aus«, bestätigte Römer. »Und warum die Fälschung? Ganz klar. Einen gestohlenen Schrei kann man nicht so mir nichts, dir nichts verkaufen. Aber wenn keiner weiß, dass der Munk falsch ist, also wenn er das Original durch eine sehr gute Kopie ersetzt, dann bleibt es still in der Kunstszene und Schuster kann das Gemälde unter der Hand noch immer für eine ausreichende Summe veräußern.«
»Nur wie beweisen? Allein schon den Mord, wenn es wirklich einer war, können wir nicht wirklich nachweisen. Wenn er den leugnet und nichts dazu sagt, können wir einen Unfall nicht widerlegen.«
»Das weiß ich, Michael.« Die Kommissarin funkelte aus finsteren Augen. »Wir müssten einen Aspekt haben, den wir eindeutig gegen Schuster einsetzen können. Dann vielleicht macht er einen Fehler.« Henning schaute auf. Er besann sich an einen Umstand, dem er bislang keine echte Bedeutung beigemessen hatte. Allerdings würde es auch damit noch lange nicht leicht werden, und Trauer musste die Operation absegnen.
»Es könnte sein, dass wir einen kleinen Trumpf in Händen halten«,
setzte der Kommissar die Worte in den Raum.
»Eine kleine Chance hätten wir somit. Dennoch bleiben unsichere Variable und ein Erfolg ist nicht garantiert.«
Josephine Römer schaute interessiert ihren Partner an. In ihren Augen spiegelte sich das Jagdfieber und der Detektiv konnte daraus erkennen, dass die Kriminalistin zu allem bereit war, solange nur eine winzige Aussicht zum Sieg bestand. »Gib laut, Kollege, woran denkst du?« 3 Tage hatte Direktor Trauer über die Operation Fingerprint nachgedacht. Er hatte schon öfter unsichere Vorgehensweisen genehmigt, allerdings noch keine Aktion, wo das Stehen oder Fallen einer Beweislast alleine auf nur einen einzigen Fingerabdruck lag. Das Risiko in dieser Geschichte war so umfangreich, dass der Abteilungsvorstand kein grünes Licht geben konnte, ohne die Rückendeckung der Staatsanwaltschaft.
»Und Sie meinen wirklich, dass Ihre Beamten so zum Ziel kommen können?«
Dr. Hans Trauer hatte seinen Bericht abgelegt und ersuchte den Zugriff anhand der Situation zu erlauben.
»Ich vertraue meinen Kommissaren«,
entgegnete der Direktor fest.
»Wir alle wissen, dass unser Beweis an einem sehr dünnen Faden hängt. Allerdings kommt der Verdächtige anderenfalls mit einem möglichen Mord davon und er kann in aller Ruhe den ausgetauschten Munk verkaufen.« »Es kann dabei so viel schiefgehen.«
Der Staatsanwalt lehnte sich zurück und schaute Trauer zwiespältig an.
»Und bei einem Versagen erwarte ich nicht nur den Rücktritt Ihrer Person, sondern auch den Abschied der Kommissare Römer und Henning. Wenn Sie diese Konsequenz anerkennen, so werde ich diese Operation befürworten. Es liegt nun bei Ihnen, zu agieren oder nach anderen Möglichkeiten zu ermitteln.«
Mit der Vollmacht und dem Dekret bewaffnet, rief Trauer eine Konferenz mit Römer und Henning ein und legte die Bedingungen der Staatsanwaltschaft vor. »Wenn wir es versauen«, knurrte Römer verbissen, »dann sind wir 3 arbeitslos. Ich für meinen Teil bin dafür, das Wagnis einzugehen.«
»Adlerauge an Horst.«
Das Überwachungsnetz war gestellt.
»Der Kondor ist wieder im Nest, alle Himmelsrichtungen gesichert.«
»Hier Horst an Adlerauge.« Römer hatte sich an die Funkanlage gesetzt und koordinierte die Kontrolle. »Anfrage, ist das Ei noch im Nest?«
»Negativ, Horst«,
kam die Bestätigung.
»Er hat definitiv das Nest verlassen und befindet sich im Augenschein von Falken. Auskunft ergeht autonom.«
Römer beendete den Spruch und Henning ließ kurz verlauten:
»Es war zwar unnötig, das Ziel vom Tag der Erkenntnis an zu observieren, allerdings ist es so wesentlich sicherer. Wir wissen nun eindeutig immer, wo wir zugreifen müssen.«
»Korrekt. Und auch der Kondor ist so gut wie unter Verschluss. Jetzt müssen wir nur noch daran glauben, dass der Fortgang so abläuft, wie wir es benötigen.« Der private Dienstwagen von Kommissar Römer hielt noch in derselben Nacht vor dem Zielgebiet Nest. Falken hatte vor einer Stunde die Meldung gemacht, dass das Ei übernommen worden war.
»Ziel befindet sich gegenwärtig im Hilton Vienna Plaza Hotel. Die Falkenbrut sichert das Ressort. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass der internationale Flughafen Wien nur 25 Minuten von hier entfernt ist. Es besteht daher nach meiner Meinung die Gefahr, dass der Geier flügge wird. Falken, Ende und out.«
»Hier mobiler Horst an Falken.« Wieder war es Römer, welche die Koordinierung leitete. »Zugriff erteilt. Ei sicherstellen und in das Nest zurückführen. Spurenexperten und den in Bereitschaft befindlichen Versicherungsagenten hinzuziehen. Dem Geier vorerst die Flügel stutzen. Um seine Person bemühen wir uns später. Horst, Ende und out.«
»Und nun heißt es abwarten, bis das Ei nach Haus gekehrt ist. Danach entscheidet sich alles.«
»Du sagst es, Michael«, entgegnete Joe trocken. »Bist du bereit, das Nest auszuheben?«
»Allzeit bereit«,
kam kurz die Antwort zurück.
»Alles oder nichts.«
30 Minuten verstrichen, dann bogen von 2 separaten Seiten jeweils ein ziviler Fahndungswagen ein. Beide Fahrzeuge signalisierten mittels der Scheinwerfer kurz ihre Bereitschaft und in Folge stiegen alle Beteiligten aus. Eine kurze Aussprache erfolgte und nachdem die weiteren Schritte abgeklärt worden waren, richtete Joe Römer letztmalig ihre Worte an die Kollegen per Funk. Horst an Adleraugen, Himmelsrichtungen weiterhin kategorisch sichern. Ei betritt nun wieder das Nest. Funkstelle halten, bis Horst andere Order erteilt. Out. Falken hatte das Ei an den Spurenexperten übergeben und war als erster in das Gebäude getreten. Römer folgte als zweite. Hinter ihr hielt sich Henning, der einen langen Trenchcoat trug und seine Hände in die Taschen gesteckt hatte. Die Schlusslichter bildeten der Experte, welcher zugleich das Ei unter Verwahrung hielt, und der Versicherungsmann.
»Ich gehe vor und werde auch klopfen«,
raunte Falken beinahe unhörbar und zückte zugleich seine Dienstwaffe. »In Ordnung«, bestätigte Römer ebenso leise, und auch sie entsicherte ihre Pistole. »Seien Sie auf der Hut. Wir wissen nicht, wie der Verdächtige bei der Konfrontation reagiert.« Falken nickte. Er stieg behutsam die Treppen in den zweiten Stock hinauf und schritt bedächtig an die Nummer 5 heran. Es war still hinter der Tür und der Beamte klopfte.
»Guten Abend, mein Herr«, sprach Falken wahrheitsgemäß. »Hier ist die Polizei. Wir hätten eine wichtige Information für Sie.«
Es dauerte eine Weile, aber schließlich wurden Schritte laut und man konnte hören, wie die Tür aufgeschlossen wurde.
»Ja, bitte.«
Karl-Maria Schuster trug einen seidenen Morgenmantel und schien sich seiner Sache absolut sicher zu sein.
»Welche Informationen haben Sie denn für mich?«
Er blickte die Kriminalisten an und erkannte die Kommissare Römer und Henning wieder. Er sah die Waffen in den Händen der Polizisten und zog ein Augenlid hoch.
»Was soll dieser Auftritt? Ich stehe gerne zur Verfügung, aber bitte stecken Sie die Waffen weg, ich verabscheue diese Dinger.«
Während Römer und Falken die Dienstwaffen sicherten, musterte Henning die Mimik Schusters. Sie war kalt, abgebrüht und ohne jegliche Regung. »Wir wissen über Ihre finanzielle Situation Bescheid«, eröffnete die Kommissarin die Unterhaltung. »Wir wissen auch, dass Sie ein Gemälde aus dem Besitz von Leonhard Burger ausgewechselt und durch eine sehr gute Fälschung ersetzt haben.« Schuster blieb bei seiner Unberührtheit. Er lächelte nur Römer an und erwiderte,
»Ich kann Ihnen leider nicht folgen, Frau Kommissarin. Was genau meinen Sie damit?«
»Wollen Sie bestreiten, dass Sie den Schrei von Edward Munk aus dem Besitz Ihres Onkels Leonhard Burger gefälscht und das Original veräußert haben?«
»So ist es. Das muss ich ableugnen, da es nicht der Wahrheit entspricht.«
»Und wenn wir nun beweisen können, dass es so ist, was dann?«
»Wie wollen Sie das beweisen? Wie wollen Sie beweisen, dass der Unfall meines Onkels keiner war? Wie wollen Sie beweisen, dass ich die Gemälde ausgetauscht habe? Das können Sie nicht, so gerne Sie es auch wollen.«
»Warten wir es ab.« Römer gab dem Experten einen Wink und dieser begann seine Arbeit. Er trug Handschuhe und öffnete das Paket, welches er unter dem Arm getragen hatte. »Wie Sie unschwer erkennen können, ist das ein Schrei. Herr Zaros hier, er ist der Versicherungsagent Ihres verehrten Herrn Onkels, wird die Echtheit des Bildes bestätigen.« Markus Zaros beugte sich über das Gemälde und erklärte schließlich,
»Ja, meine Damen und Herren, das ist eindeutig der Schrei, welcher Leonhard Burger erstanden hat. Hier, dies ist mein Zeichenvermerk für die Versicherung.« »Das beweist aber nicht«,
begann Schuster zu sprechen, doch der Experte schnitt ihm mit einer Handbewegung die Aussage ab.
»Herr Kommissar!«
Michael Henning hatte noch immer seine Hände in den Trenchcoat-Taschen und er trat nun schweigend näher.
»Können Sie das Bild ebenfalls als jenes identifizieren, welches Sie erblickt haben?« »Korrekt. Auch ich habe diese Versicherungsmarkierung gesehen, rechts oben. Etwa 20 Zentimeter unterhalb der Markierung müsste er sein.« »Müsste was sein?«
Karl-Maria Schuster versuchte weiterhin, seine Haltung zu bewahren. Allerdings bröckelte langsam die Fassade ab.
»Ich habe die Kunstwerke meines Onkels niemals berührt. Mein Fingerabdruck kann also nicht auf dem Gemälde zu finden sein.«
Der Spurenexperte hatte seine Tasche geöffnet und ihm ein feines Puder und einen weichen Pinsel entnommen. Behutsam machte er sich ans Werk und schon nach kurzer Zeit kam das Ergebnis zum Vorschein.
»Hier ist er. Ich muss ihn nur noch vergleichen.« »Ich habe niemals dieses Bild angefasst«,
bekräftigte Karl-Maria abermals.
»Und ich werde Ihnen meine Fingerabdrücke ohne richterlichen Beschluss niemals freiwillig aushändigen.
Dazu haben Sie kein Recht. Sie haben keinen Beweis, dass ich dieses Bild jemals angefasst habe.
Der Experte entnahm seiner Tasche einen Kleinkomputer und aktivierte diesen.
Einen Moment, mein Herr, der Vergleich ist schnell erledigt.
Mittels eines Filmstreifens nahm der Spurenmann den Fingerabdruck von dem Gemälde ab und scannte diesen in sein Betriebssystem ein. Danach ließ er die Vergleichssuche laufen und schon wenige Sekunden darauf hatte der Computer einen identischen Print gefunden.
Bingo, da haben wir ihn schon. Ohne Zweifel, der Fingerabdruck ist zweifelsfrei echt.
Aber ich habe dieses Bild nie in der Hand gehabt. Sie haben diesen Print angebracht, um mich zu belasten.
Wir sprechen doch nicht von Ihrem Fingerabdruck, Herr Schuster.
Michael Henning ergriff das Wort.
Es ist mein Fingerabdruck, der rechts oben zu finden ist. Ich habe in Ihrem Arbeitszimmer dieses Bild auf Ihrem Schreibtisch gefunden und kurz angesehen. Daher ist es zweifelsfrei bewiesen, dass Sie es in Ihren Besitz brachten, um es zu veräußern.
Nein,
keuchte Schuster auf.
Nein, das kann nicht sein. Sie haben jetzt dieses Bild angefasst, um mich zu belasten. Aber Sie alle haben es gesehen. Er hat es jetzt zuvor berührt. Aber damit kommen Sie nicht durch. Sie haben...
Henning hatte bislang noch immer seine Hände in den Taschen gehabt. Und nun zog er sie heraus und zeigte sie offen, indem er sie seitlich nach oben bewegte. Michael Henning trug Handschuhe. Abschließend hat er doch noch gestanden, legten die Kommissare Römer und Henning ihren Bericht vor. Schuster versuchte zunächst noch Ausflüchte zu nutzen, aber er sah dann doch ein, dass ein Geständnis nur dienlich für ihn sein konnte.
Und, war es Mord oder doch nur ein Unfall?
Direktor Trauer hinterfragte dies.
Mord,
gab Henning kurz kund.
Burger erwischte seinen Neffen dabei, wie er den Schrei aus dem Schlafgemach raubte, und Schuster stieß den alten Mann kurzerhand die Treppe runter. Er ahnte, dass bei Burgers Glasknochenkrankheit ein Beweis für den Mord sehr schwer zu finden sein wird. Und alles nur, weil der angesagte Börsenbroker nicht die Finger von den Spielkarten lassen konnte.
Ja, Römer nickte. Schuster gab an, dass er den Schrei duplizieren ließ, weil er einen Interessenten dafür kannte. Er wollte im Grunde seinen Onkel nicht töten. Es ereignete sich im Affekt, weil er keine andere Wahl hatte. Doch er wusste auch, dass nun, wo sein Onkel tot war, seine Geldprobleme in Luft aufgelöst waren. Nach dem Antritt der Erbschaft, Burger schien bei seinem letzten Krankenhausaufenthalt erklärt zu haben, dass Schuster einmal alles alleine erben würde, hätte er jedes einzelne Bild an den Meistbietenden verkauft.
Und, wie kam er in das Haus?
Henning lächelte.
Das war das Leichteste, Herr Direktor. Als Schuster über Weihnachten bei seinem Onkel schlief, hatte er nachts einen Schlüsselabdruck in Knetmasse erschaffen. Den Öffner fertigte er selber an, und damit ist zumindest der Vorsatz des Diebstahls bestätigt.
Michael Henning lehnte sich in seinem Sessel zurück. Die Zeiger der Wanduhr näherten sich der dritten Morgenstunde.
Ja, so war's damals. Mein Fingerabdruck brachte Schuster zu Fall. Und wir konnten auch unsere Jobs behalten. Und nun...
Ein dicker Kloß saß in seinem Hals.
Liegst du schon so lange hier, und ich bange um dich. Komm ins Leben zurück, Joe. Ich brauche dich. Ohne dich ist es nicht dasselbe.